Willkommen bei einer neuen Folge von Ades Live. Ich bin Marita Urvermöhlens und mir gegenüber sitzt Andreas Spering. Hallo.
Guten Tag.
Herr Spering, Sie haben uns Musik mitgebracht. Was genau haben wir da gehört? Und jetzt haben wir die einmalige Chance, aus der Perspektive eines Dirigenten Musik zu hören. Erzählen Sie mal was dazu.
Sie haben den Beginn von zwei Tracks gehört, unserer letzten veröffentlichten CD. Also es liegen noch ein paar auf Halde. Und das war eine Kombination der sieben letzten Worte von Joseph Haydn. Das ist ein Stück, was er ursprünglich nur für Instrumente geschrieben hat. Er hat es später nochmal bearbeitet, auch für Chor und Solisten. Aber diese Ursprungspassung war nur für Orchester. Und darüber hat ein moderner spanischer Komponist, José María Sánchez Verdú, quasi Kommentare geschrieben. Also nach jedem dieser sieben Sätze hat er, die dauern immer so um die 10 Minuten, hat er einen zweiminütigen Kommentar geschrieben. Und das kann man, wenn Sie es nochmal nachhören, kann man das hören, wie sich die Musik von ihm ganz verfremdet, aber auf diese Vorlage von Haydn bezieht. Und das Besondere daran war, dass er auch bewusst für ein Orchester mit alten Instrumenten geschrieben hat. Da kommen wir vielleicht später noch zu, was diesen Unterschied ausmacht, aber das gibt ein paar besondere Klangfarben mit diesen alten Instrumenten und die hat er auch ganz bewusst aufgegriffen und dafür explizit komponiert.
Und Sie haben dann dieser Musik Ihre persönliche Note verliehen?
Das ist immer die ganz große Frage, was man als Dirigent sozusagen als oberstes Ziel sieht. Was möchte man machen? Möchte ich meine persönliche Note draufbringen? Möchte ich dem Komponisten dienen? Sie merken schon in der rhetorischen Fragestellung, wie ich sie gerade formuliert habe, ist meine Position eigentlich erstmal, bin ich tatsächlich nur Diener eines Werkes. Das heißt, ich habe eine Partitur, da stehen Zeichen drin, diese komischen Noten, und ich muss mir ein Bild davon machen oder probieren, ein Bild davon zu bekommen, was möchte der Komponist sagen, was möchte der uns sagen, was hat er seiner Zeit sagen wollen, weil es steht beileibe auch nicht alles in den Noten. Also es gibt zum Beispiel, in jeder Epoche gibt es bestimmte Zeitkonventionen oder Interpretationskonventionen, die ein Komponist damals als selbstverständlich vorausgesetzt hat. Ich finde, man muss die können, muss die kennen, um das dann auch sozusagen mitzudenken. Aber natürlich möchte ich mich auch nicht so in den Hintergrund oder in den Rückschritt stellen, dass ich sage, ich mache nur das, sondern natürlich ist es immer auch ein persönliches Empfinden. Aber ich kann nur ein Werk interpretieren, von dem ich überzeugt bin und wozu ich einen Zugang bekomme. Aber mein erster Fokus ist tatsächlich immer erstmal, was meint der Komponist, wie hat es damals geklungen und wie kann ich das für unsere heutige Zeit lebendig machen.
Also ist man dem Werk verpflichtet?
Finde ich schon, ja. Ja.
Sieht das jeder so oder ist das...
Wenn ich jetzt sagen würde, nein, klingt das ein bisschen abwertend gegenüber Kollegen, aber vielleicht haben nicht alle diesen unbedingten Fokus, sagen wir mal, auf den ungeschriebenen Konventionen der jeweiligen Zeit, in dem so ein Stück entstanden ist, sondern sagen, das interessiert mich weniger. Es gibt keinen Kollegen, der, sagen wir mal, sagt, ich fände hier D-Dur schöner als D-Moll und ich ändere jetzt die entsprechende Note, damit der Akkord mir besser gefällt. Das gibt es in der klassischen Musik nicht, sondern da ist schon jeder dem Notentext verpflichtet. Aber zum Beispiel, was ist mit Tempi? Das ist ja eigentlich erstmal die allerwichtigste Frage und auch Aufgabenstellung des Dirigenten. Welches Tempo gebe ich vor? Und da stehen dann Begriffe drüber, meistens in Italienisch, Allegro oder Andante, Allegro heißt schnell, Andante heißt gehend, Adagio heißt langsam. Aber was war ein Andante um 1760 und meint ein Komponist 1820, war das vielleicht was anderes? Hat sich so ein Tempogefüge verschoben? Ich finde, das muss man wissen und kann es nicht nur so machen, wie man es anhand von zwei, drei Stücken gelernt hat. Und wir müssen vor allem auch immer wissen, ganz oft bei der großen Musik, die wir interpretieren, haben wir alle ja eine Vorstellung davon, weil wir haben die irgendwo mal im Konzert gehört oder auf CD oder wie auch immer. Das heißt, wir haben eine geprägte Vorstellung von Vorgängern, von großen Interpreten, die sowas schon gemacht haben. Und ich muss, auch wenn ich die über alle Maßen bewundere, muss ich trotzdem probieren, mich davon teilweise frei zu machen und einfach mal zu gucken, was steht denn genau in den Noten? Was ist das nur eine Konvention? Es gibt natürlich auch Interpretationskonventionen, die stehen nicht und die haben sich fortgepflanzt im Lauf der Zeit und die sind auch richtig. Aber das gilt vor allem für Musik, die, sagen wir mal, eine lückenlose Aufführungstradition hat. Also das kann man eigentlich sagen von den Werken ab Beethoven. Da hat sich auch viel geändert, aber Beethoven wurde seit seinem Tod oder seit seinen Lebzeiten immer ununterbrochen aufgeführt. Aber bei Bach zum Beispiel wissen wir, gibt es eine 70, fast 80-jährige Lücke, wo diese Musik vollkommen aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden war, zwischen seinem Tod 1750 und etwa 1820, 1830. Und in der Zeit hat sich sehr viel geändert, ganz natürlich. Und da muss ich dann wissen, Moment, das ist kein jemand, der das 1890 oder 1950 aufgeführt hat und diese Aufführungstradition hatte, der konnte nicht mehr sagen, ich gehe auf Bach zurück, sondern der geht bestenfalls auf das zurück, wie es 1830 wieder losging. Und das sind alles so Fragestellungen, die muss ich ein bisschen mitbedenken.
Das ist ja wirklich, also dann fängt die Arbeit lange vor dem Dirigieren an.
Oh ja, oh ja. Das Dirigieren ist fast das Kleinste. Also die Hauptarbeit findet am Schreibtisch zu Hause statt.
Und dann arbeitet man sich in dieses Werk hinein und da kommen jetzt auch mal diese alten Instrumente hinzu, wo wir eben von gesprochen haben. Das ist ja auch noch eine Komponente, die
ja.
Sie berücksichtigen.
Das ist eine Bewegung, ich mag das Wort nicht, aber sagen wir eine Erscheinung, die ging in den, die ersten Anfänge sind fast 100 Jahre her, da fing man an, also zum Beispiel nehmen Sie ein Instrument wie das Cembalo oder die Blockflöte, die waren im frühen 20. Jahrhundert quasi vollkommen ausgestorben oder die Gambe, das ist ein Cello-ähnliches Instrument. Und dann fing man in den frühen, mittleren 20er Jahren langsam wieder an, die zu entdecken und ging dann nach und nach ab den 1950er, 60er Jahren auch dazu, alte Blasinstrumente und alte Streichinstrumente. Also eine Geige von 1720 klingt ganz anders als eine Geige von 1920. Das hat zum Beispiel mit der Besaitung zu tun. Moderne Geigen werden immer mit Stahlsaiten besaitet. Einfach deshalb, hat man ein berühmter Kollege gesagt, weil die Konzertsäle viel größer wurden. Das heißt, der Ton musste größer werden, um eine Philharmonie zu füllen oder ein Konzertgebau. Das ist in einem kleinen Saal am Hof von Köthen oder in der Leipziger Thomaskirche anders. Und diese anderen Instrumente bringen auch einen ganz anderen Klang hervor. Und für die Interpretation, sagen wir mal, mittlerweile fast bis zu Beethoven, hat sich dieses Spielen auf alten Instrumenten eigentlich wirklich durchgesetzt. Weil man diese alten Instrumente haben auch Limitationen. Also zum Beispiel sind manche Töne, womit der Komponist in dem kurzen Beispiel, was wir am Anfang gehört haben, auch spielt, zum Beispiel auf einem Horn. Das Horn in der damaligen Zeit hatte keine Klappen, sondern die konnten das alles nur mit Lippenspannung machen, die verschiedenen Töne. Und dadurch sind, das würde jetzt musikwissenschaftlich zu weit führen, das sind dann nur noch die Obertöne. Die entsprechen nicht ganz genau den Tönen, wie sie auf dem Klavier sind. Die sind manchmal ein bisschen zu hoch, manchmal ein bisschen zu tief, klingen manchmal ein bisschen seltsam. Aber das sind natürlich die Klangfarben, die hatte ein Komponist damals im Kopf, wenn er eine Hornstimme schrieb. Und manchmal spielt er auch mit diesen Dingen, dass er zum Beispiel einen besonders schrägen Ton, das kann man bei Bach tatsächlich teilweise nachweisen, komponiert an einer Textstelle, wo es Schmerz steht oder so, wie auch immer. Und man erreicht mit diesen alten Instrumenten einfach eine viel logischere Annäherung an diese Musik. Die Bögen zum Beispiel, also das, womit man auf dem Streichinstrument eigentlich spielt, sind ganz anders in der damaligen Zeit und haben eine ganz natürliche Gewichtung zwischen, ob man einen Abstrich macht, also den Bogen zum Körper hinzieht oder den Bogen vom Körper wegdrückt sozusagen. Das probiert man mit dem modernen Bogen auszugleichen, das ist leichter. Probiert man auch in der modernen Streicherausbildung sozusagen den Leuten abzugewöhnen, dass der Ton überall gleich klingt. Aber man hat festgestellt, diese Ungleichgewichtigkeit zwischen Noten bringt diese Musik viel mehr zum Sprechen, zum Reden und macht diese Musik damit logischer. Und das probiere ich, ich arbeite ja sehr viel auch mit modernen Instrumenten, das probiere ich teilweise auch mit modernen Instrumenten zu erreichen.
Ja. Und die Akustik des Raumes, die Sie eben erwähnten, da muss ich gerade an das wunderbare Treppenhaus des Brühler Schlosses denken, Weltkulturerbestätte. Dieses Jahr durfte ich ein Konzert miterleben. Da habe ich auch an die Akustik in diesem bombastischen Treppenhaus gedacht. Die müssen Sie mit berücksichtigen.
Die muss ich mit berücksichtigen, wobei dann kommt natürlich immer noch die Schwierigkeit zu. Also wir sagen mal, wir haben Tempovorstellungen als Dirigent. Die haben sich gebildet anhand der Partitur und anhand der anderen Quellen, die wir haben. Wie war ein Allegro? Es gibt ja auch dann teilweise später Metronomangaben oder früher so Pendelangaben. Man weiß schon relativ viel und dann komme ich in einen Raum, der überakustisch ist, wie wir Musiker sagen. Das heißt, wo die Töne nicht sofort weg sind, sondern lange nachschwingen, wie in einer großen Kirche.
Ja.
Da muss ich die Tempi dann ein bisschen anpassen. Das Ulkige dabei ist nur, Sie proben dann, wenn Sie irgendwo sind, Sie proben im leeren Raum.
Mhm.
Und dann kommen 500 oder 1000 Leute rein und hat sich die Akustik wieder komplett geändert.
Ja.
Im Brühler Schloss weiß ich das mittlerweile, was passiert, aber in einem Raum, den Sie nicht so gut kennen, müssen Sie als Dirigent innerhalb von Sekunden, also Sie, das ist manchmal wirklich lustig, Sie haben geprobt, eine Anspielprobe in dem Raum mit dem Orchester, kommen raus ins Konzert, spielen die ersten zwei Töne und denken, hoppla, okay, das ist ganz anders und dann müssen Sie probieren, Feinjustierungen vorzunehmen,
ja.
Tempi leicht zu modifizieren, Artikulationen ist die Art und Weise, wie man Noten miteinander verbindet, also ob man da-da-da-dam macht oder da-da-da-dam oder wie auch immer.
Und der Laie hört ja das, also ich stelle mir vor, dass jemand, man kann ja hier bei der Konzertreihe im Brühler Schloss vorher bei den Proben auch dabei sein, da gibt es ja auf der Internetseite auch immer Zeiten, bei denen man zugucken kann. Hört man dann als Laie auch einen Unterschied, wenn man bei den Proben dabei ist und wenn man nachher im Konzert ist, wenn alle Besucher da sind?
Ich denke, auf jeden Fall hört man einen Unterschied. Man kann es vielleicht nicht ganz verbalisieren, was ist denn jetzt anders? Aber
ach so, man findet keine Worte dafür.
Man findet keine Worte, weil das viel Fachterminologie ist. Das ist aber auch gar nicht wichtig, sondern ich glaube, oder die Rückmeldung habe ich oft auch vom Publikum, die zu diesen Proben kommt, einfach so einen, so den Entstehungsprozess eines Werkes oder einer Aufführung mitzuverfolgen, ist immer hochspannend. Und dann das fertige Endergebnis zu hören, nochmal was ganz anderes. Weil dann kommt auch ein spezieller Spannungsmoment dazu und das macht es wirklich interessant.
Ja, das glaube ich. Stichwort Haydn-Festival. Haydn ist Ihr Favorit oder einer Ihrer Favoriten. So habe ich das in der kleinen Vorbereitung und auch als ich hier im Konzert war, gespürt und erlebt.
Ja, Haydn ist eigentlich eine relativ späte Liebe meines Lebens. Also ich fing an, der erste Komponist, dem ich verfallen war, war Johann Sebastian Bach. Das ist aber bei jedem anständigen Musiker so. Maurizio Kagel, das ist ein moderner Komponist, der, glaube ich, vor 20 Jahren gestorben ist, der in Köln gelebt und gewirkt hat, hat mal den wunderbaren, leicht maliziösen Satz gesagt, er wisse nicht, ob alle Musiker an Gott glauben, aber an Bach würden sie alle glauben. Da ist was dran und das geht selbst bis zu Jazzgrößen wie Miles Davis und John Coltrane, die sagten, Bach ist eine Liga für sich. Und dann kam Mozart dazu, dann Brahms und Beethoven und Wagner und Händel und so weiter. Und von Haydn fand ich immer schön, gut und dann, aber ich kannte auch so viel wie ein normaler klassisch gebildeter Musiker oder klassisch gebildeter Hörer auch kennt. Haydn hat unglaublich viel geschrieben. Das sind die beiden späten Oratorien, die kennt man, das sind bekannte Meisterwerke, dann vielleicht eine Handvoll oder ein sieben, acht Symphonien ganz gut, ein paar Streichquartette und ein paar Klaviersonaten, die man spielte als Klavierschüler. Und dann ist mir durch einen Zufall in einem alten Kölner Musikaliengeschäft, stand im Schaufenster, die standen vor der Auflösung, eine Gesamtausgabe der Haydn-Symphonien. Der hat 104 oder nach einer anderen Zählung 107 Symphonien geschrieben. Und da standen so im Schaufenster 12 Taschenpartiturbände für 100 Mark damals. Das war in den ich glaube 1995, 1996, also noch weit vor der Euro-Einführung. Und ich habe die einfach mitgenommen, weil das ein wirkliches Schnäppchen war. Und fing an, mich ein bisschen damit zu beschäftigen und las die am Schreibtisch oder spielte mal eine am Klavier durch und bin wirklich von einer Begeisterung oder Ohnmacht in die nächste gefallen, wie unfassbar reichhaltig dieses Werk ist und was für ein Kosmos an unbekannter und großartigster Musik. Und da fing meine Haydn-Liebe dann so langsam an. Ich kannte aber zum Beispiel damals noch keine einzige Oper. Haydn hat auch, was die wenigsten wissen, hat 13 Opern geschrieben, die heute eigentlich nicht mehr aufgeführt werden, außer manchmal bei den Brüder-Schloss-Konzerten.
Ja.
Weil das muss man sagen, die Libretti sind für moderne Regisseure oder Dramaturgen eher uninteressant. Aber die Musik ist eigentlich von der gleichen Qualität wie die großen späten Mozart-Opern. Und dann gibt es die ganzen Streichquartette, die Klaviersonaten. Dann ist mir eine Werkgattung, die ich überhaupt nicht kannte, da auch, dass es die überhaupt gibt, habe ich über CDs kennengelernt. Er hat am Ende seines Lebens 500 schottische Melodien für Gesangsstimme und Klaviertrio vertont. Das war so eine Auftragsarbeit, also so Brot- und Buttergeschäft. Und das sind teilweise immer so 2-3-Minuten-Stückchen, die sind teilweise so raffiniert und so einfach, aber zauberhaft gleichzeitig, also unfassbar. Und je mehr ich kennenlerne, und mittlerweile kenne ich wirklich viel, also ich habe mittlerweile selbst 70 Symphonien aufgeführt von den 104, 9 von den 13 Opern, alle Oratorien, einige Messen, viel Kammermusik kennengelernt. Also mittlerweile kenne ich Haydn ganz gut, aber die Begeisterung für diesen Komponisten wächst immer weiter. Das ist wirklich der große, unbekannte Bekannte, weil jeder klassische Musiker würde ihnen sagen, ja, Haydn ist ganz groß, gehört zu den Großmeistern unseres Fachs, aber er ist leider nicht so präsent im Konzertleben, wie er das sein sollte und wie er das verdient. Und deswegen bin ich so unglaublich froh, dass wir in Brühl diese Gelegenheit haben, dass das zu machen, vor allem, dass das Publikum auch mitzieht, weil als ich damit vor 20 Jahren anfing, waren viele Stimmen, die so sagten, Haydn, das wird nicht laufen. Das
ja,
ist
wieso?
Ja, dann denke ich mal, Mozart sieht mehr und Beethoven sieht mehr. Der Ruhm, Haydn war, als er starb 1809, war er mit weitem, weitem Abstand mit der berühmteste Komponist Europas. Also der Beethoven und Cherubini und wie sie alle hießen, unglaublich an Ruhm und Ehre überragt hat. Also es geht so weit, dass Napoleon bei der Besetzung Wiens 1809 persönlich angeordnet hat, dass eine Wache vor dem Haus positioniert wird, die ihn vor marodierenden Soldaten schützen soll. Diese Musik war bekannt von St. Petersburg bis Lissabon, von Edinburgh bis Istanbul. Also das war der Komponist Europas. Ich habe neulich gerade nochmal so eine lustige Zahl gelesen. Sie merken, Sie können mich bei Haydn kaum stoppen.
Ja.
Dass in den Pariser Konzerten um 1700, schon kurz vor der Revolution und danach, aber auch 85% aller gespielten Symphonien von Haydn waren. Mhm. Also das war der Komponist Europas. Und dann wurde er vom nach und nach wachsenden Ruhm Mozarts und vor allem Beethovens, der ich sage es ein bisschen schlagwortartig, aber diesen evolutionären, diesen langsam sich entwickelnden Gestus, den Haydn in seiner Musik hat, mit diesem unglaublichen revolutionären Impetus überlagert hat. Und Beethoven ist viel dramatischer und viel aufwühlender, viel wilder, aber dadurch gehen ganz viele Farbwerte, die Haydn hatte und Dinge, die man nur bei ihm hören kann, sind im Konzertleben ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und das Zweite ist, was ihn dann, also im frühen 19. Jahrhundert spielte der kaum noch eine Rolle, Dann kam das so langsam wieder und dann hat die von mir favorisierte historische Aufführungspraxis, wie wir sie nennen, also dieses ja. Spielen mit alten Instrumenten, hat den modernen Orchestern den Mut und auch die Lust genommen, diese Musik in normalen Symphoniekonzerten zu spielen. Die sagen, ach, das überlassen wir den Spezialisten, weil noch in den 1950er, 60er, 70er Jahren hörten sie, wenn sie ein Abo beim Gürzenich oder wo auch immer hatten, hörten sie im Laufe einer Saison 3 oder 4 Haydn-Symphonien, die oft dann auch nicht ganz gut geprobt waren, weil man die Hauptprobenzeit für das große Stück am Ende brauchte, aber zumindest war diese Musik noch präsent und die modernen Orchester haben sich das ein bisschen von den Spezialensembles wegnehmen lassen, was ich einen Jammer finde, weil diese Musik ist so reichhaltig, so witzig, so durchgeistigt und trotzdem überfordert den Zuhörer nie. Sie nimmt ihn immer bei der Hand und führt ihn irgendwo hin. Ich finde ihn wirklich einen der größten Komponisten aller Zeiten mit Abstand.
Ja, wunderbar. Dafür gibt es jetzt hier dieses Haydn-Festival seit so vielen Jahren mit der Kapelle Augustina, die auch von Ihnen gegründet wurde.
Ja, das war, als ich diese Schlosskonzerte von meinem Vorgänger und dem Gründer der Schlosskonzerte, Müller-Brühl, übernahm, der damals mit seinem Orchester, dem Kölner Kammerorchester, nicht mehr mit alten Instrumenten gearbeitet hat. Er hat das mal in den, glaube ich, späten 70ern oder 85ern, hatte er sozusagen eine Spezialformation gegründet, die nannte er Capella Clementina, auch nach Clemens August. Und als ich das von ihm übernahm, habe ich ihm vorgeschlagen, auch um eine Tradition fortzusetzen, lass uns doch die Capella Clementina sozusagen wieder zum Leben erwecken. Das wollte er nicht, mittlerweile verstehe ich es ganz gut. Er sagte, da liegen noch Schallplattenrechte drauf und das ist ein bisschen komisch. Und dann kam ich einfach in einer Nacht- und Nebelaktion drauf, gut, dann nehmen wir den zweiten Vornamen von Clemens August, also von dem namensgebenden Fürst hier, und habe sie nicht Capella Clementina, sondern Capella Augustina genannt. Und die ist sozusagen mit meinem Amtsantritt hier in Brühl entstanden, um sozusagen ein Instrument zu haben und ein Festivalorchester für die Schlosskonzerte.
Ja. Und dann sind Sie ja auch noch Chefdirigent der Brandenburger Symphoniker.
Ja, ich bin jetzt gerade in die zweite Saison gestartet. Also ich habe immer schon neben Brühl sehr viel auch mit anderen Orchestern gearbeitet. Viel auch, wie ich eben sagte, mit modernen Instrumenten, auch viel anderes Repertoire, also Romantik und frühe Moderne und so weiter. Und ich war eigentlich immer ganz... habe mich nie um eine Chefdirigentenstelle beworben, irgendwo sonst, weil ich dachte, nee, ich habe Brühl und gastiere, das ist gut. Und dann kam, mit diesem Orchester hatte ich vorher 2 oder 3 Mal gearbeitet und das war eine sehr gute Chemie, einfach die zwischen uns war. Und dann suchten die neuen Chefdirigenten und kamen auf mich zu und sagten, wollen Sie sich nicht bewerben? Also insgesamt waren 12 Bewerber im Feld. Und wir würden uns freuen. Und dann dachte ich erst, ach nee, und dann dachte ich, ach komm, ich probiere es einfach mal. Auch so ein bisschen zu wissen, hätte ich überhaupt Chancen? Und dann habe ich diese erste Runde, wo aus 12 dann 4 wurden, habe ich überstanden. Und dann gab es eben diese letzte Viererrunde, wo jeder der 4 verbliebenen Kandidaten eine Brahms-Symphonie dirigieren wollte. Und dann haben die mich gewählt. Und weil ich auch wusste, das lässt sich mit Brühl sehr gut vereinbaren, weil der Vertrag, das ist kein, also man ist nicht das ganze Jahr da, sondern das ist immer auf Wochen beschränkt. Man muss zwar immer ansprechbar sein, wenn was ist, aber fand ich das eine für mich große Herausforderung und tolle Aufgabe. Und wie gesagt, ich mache das jetzt seit einem guten Jahr. Der Vertrag ging im August 23 los. Und das macht großen Spaß und ist natürlich was ganz anderes als die Tätigkeit hier.
Ja. Und dann muss ich wieder an die Ausgangsfrage zurück. Was macht man als Dirigent genau? Also was weiß die rechte Hand, was die linke Hand? Also ein Laie steht da und könnte, also ich kenne niemanden, der mir genau erklären könnte, was das alles bedeutet. Ist der Körper zum Instrument geworden, um mit dem Orchester zusammen in Kommunikation zu treten? Oder was sind das alles für Geheimzeichen? Also und wie fit muss man eigentlich sein, um so ein Konzert durchzustehen?
Ich kann es Ihnen auch nicht erklären, was ein Dirigent macht. Nein, ganz im Ernst. Es ist ein Ich kann Ihnen ganz viel erklären, was Zeichen bedeuten. Also manche sind unmittelbar einsichtig. Also wenn ich groß dirigiere, wird es lauter. Wenn ich die Bewegung verkleinere, wird es leiser. Ja. Im Idealfall, wenn das Orchester auf mich anspricht. Es gibt verschiedene Schlagfiguren, nennen wir das, um einen Takt anzuzeigen. Also ein Vierertakt geht kodifiziert, so steht es dann im Lehrbuch. Man schlägt runter für die 1, nach innen für die 2, nach außen für die 3 und für die 4 wieder nach oben. Ein Dreiertakt nur runter, dann zur Seite.
Mit rechts oder mit links?
Erstmal mit rechts, ja. Wobei Sie erst auch mal parallel schlagen. Und wenn Sie in Lehrbücher schauen, da würde dann stehen, der Takt, also die reine Bewegung, wird mit rechts gemacht und mit links Ausdruck.
Gefühl.
Also da machen Sie dann eine Bewegung, werdet lauter, werdet leiser, Sie geben Einsätze für verschiedene Instrumente und so weiter. Aber das ist alles, das sind Sachen, die könnte ich Ihnen auch in 20 Minuten beibringen. Aber dann geht das alles erst los. Und was wirklich zwischen Dirigent und Orchester passiert, ist ein ganz großes Geheimnis oder nicht wirklich erklärbar. Also ich beschreibe das manchmal wirklich mit, ich bin überhaupt kein esoterisch veranlagter Mensch, aber es gibt schon manchmal sehr, sehr lustige Dinge. Also zum Beispiel, Sie machen eine Opernproduktion und haben einen Assistenten, weil Sie wissen, Sie können die und die Proben nicht machen, sind vielleicht eine Woche zwischendurch mal weg. So eine Opernproduktion dauert 5-6 Wochen. Und damit er sozusagen Ihre Dinge verwaltet, geben Sie dem Metronom Zahlen. Das sind also Zahlen, damit er genau weiß, welches Tempo will ich. Sie schreiben dem also, Satz Nummer 2 soll Viertel 108 sein. Das heißt, 108 Schläge pro Minute.
Und das sind Dinge, die Sie am Vorfeld schon erarbeitet haben?
Die habe ich im Vorfeld erarbeitet.
In diesen vielen Stunden, die Sie sich mit dem Werk schon befassen haben.
Genau, ich mache mir eine Tempovorstellung, aus welchen Gründen auch immer, wie ich es eben beschrieben habe. Und dann schreibe ich dem eine Mail oder einen Laufzettel oder schicke eine eingerichtete Partitur dahin und sage, hier möchte ich gern Tempo 108. Und dann kommen Sie in irgendeine Probe zu spät und denken, was macht der denn da? Und sagen, das ist viel zu schnell oder das ist viel zu langsam, wie auch immer. Und dann schaltet der sein Metronom ein und sagt, nee, das ist 108, wie du geschrieben hast. Vielleicht hat er es auch ein ganz bisschen verfehlt und hat 106 oder 110. Das sind wirklich Marginalien. Und dann machen sie es und machen auch 108. Und es ist nur ein Klavier, was spielt, kein ganzes Orchester. Und es klingt vollkommen anders. Und es ist das Tempo, was sie wollen. Und dann misst er nach und sagt, ja. Und es klingt aber, ist Ihre 108, also eine objektiv messbare Größe, klingt bei zwei unterschiedlichen Menschen anders. Und wenn Sie, das ist natürlich immer auch die Frage, die können das doch alleine spielen. Ja, das stimmt, wobei je komplizierter und komplexer eine Musik ist und je mehr Tempowechsel es gibt und Übergänge, je größer ein Apparat ist solche Sachen brauchen Sie tatsächlich teilweise einen Dirigenten. Aber wenn ich ein Stück einstudieren würde und ein Kollege würde das am Abend übernehmen und würde auch probieren, quasi, er kann ja auch nichts mehr groß ändern, weil die Hauptarbeit ist in den Proben passiert, nimmt auch meine Tempi, um keine Unsicherheiten aufkommen zu lassen, klingt es vollkommen anders. Warum auch immer. Also es gibt so lustige Anekdoten, ein ehemaliger Pauker, der Berliner Philharmoniker, der auch komponierte, Werner Tärchen, glaube ich, heißt, der hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, hat sich auch fürs Dirigieren interessiert und hatte deshalb immer nicht nur seine Paukenstimme, sondern auch die Partitur neben der Pauke liegen und berichtet von einer Probe der Philharmoniker und es klang alles ganz schön und war gut und denkt plötzlich, was passiert denn jetzt? Bekam der Klang, der Ausdruck einen besonderen Zauber, einen ganz eigenartigen Ausdruck und er guckt hoch und sieht den von allen wie ein heiliger verehrten Chefdirigenten, den alten Wilhelm Furtwängler, hinten an der Tür stehen, der machte die Tür auf und guckte nur einfach mal rein, was sein Orchester gerade mit einem Kollegen macht und sobald die Musiker den sahen, folgten sie natürlich weiter, was der Dirigent, der eigentlich vorne steht, macht, aber der Klang hatte sich
verändert.
Verändert.
Magie.
Magie.
Interessant. Also nicht von einer KI zu ersetzen.
Nein,
absolut nicht. Die Dresdner Symphoniker haben ja in einem Versuchsprojekt mit Robotern gearbeitet. Also keine Konkurrenz zu befürchten.
Nein, in dem Sinne, ich kenne lustigerweise den Intendanten der Dresdner Symphoniker auch ganz gut. Der lebt auch in Brandenburg, ist mit einer Geigerin des dortigen Orchesters verheiratet und wir haben neulich auch mal zusammen in einer Jury gesessen für neue Musik. Ein unglaublich interessanter, sympathischer, kluger Mensch. Und der hatte mir von dem Projekt schon so ein bisschen erzählt und interessant ist das auf jeden Fall. Also da kann natürlich ein Roboter machen, was sie als Mensch nie hinkriegen würden. Zwei vollkommen unabhängige Tempi absolut sauber nebeneinander herzuschlagen, das kriegt kein Mensch, würde das so hinkriegen. Das ist manchmal, also selbst die allergrößten Koryphäen in der neuen Musik, es gab einen Komponisten und großen Dirigenten, Pierre Boulez, der ist vor einigen Jahren gestorben. Das war eine der prägenden Größen in der neuen Musik. Der hat zum Beispiel mal spaßeshalber gesagt, ich habe mal probiert, einfach ein Tempo regelmäßig zu klopfen und habe das einfach messen lassen von einer Elektronik. Und dann sollte ein Schreiber quasi ausdrucken, ich habe probiert, ganz regelmäßig gleiche Viertel zu schlagen, 104 oder was auch immer. Mhm. Der sagte, was da rauskommt, man glaubt es nicht, wie unrhythmisch man als Mensch ist.
Also Perfektion nicht möglich.
Genau.
Was aber auch positiv
ja,
ist, denke ich.
Ja. Ja. Deswegen sehe ich der KI da immer, schreibe mich da immer mit meinen Söhnen, sehe ich der KI immer relativ gelassen entgegen. Es wird auch nie eine KI geben, die auch nur ein Stück komponieren kann, was annähernd eine Qualität eines Bach- oder Mozart-Satzes hat. Aus zweiter, dritter Liga schon,
ja.
Aber das ist etwas, was unerklärlich ist und das wird auch in 500 Jahren nicht passieren, da bin ich ganz sicher.
Ja, und diese Musik, ist sie auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen oder muss man sich anstrengen, dass man auch immer wieder neue Menschen für diese Musik begeistert oder ist das so ein eingeschworener Kreis? Eine Fangemeinde.
Also zu sagen, sie wäre in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wäre fahrlässiger Euphemismus. Nein, das ist sie leider überhaupt nicht.
Ja.
Sie ist aber auch nicht so randständig, wie uns immer wieder viele Glauben machen wollen. Also es besuchen in Deutschland mehr Leute klassische Konzerte und Opernaufführungen als Bundesligaspiele tatsächlich.
Oh.
Ja, da habe ich neulich auch mit meinem ältesten Sohn gewettet und habe ihm dann die Zahl, das glaubt man nicht. Also wenn es mehr Bundesligaspiele gäbe, hätten wir vermutlich das Hintertreffen. Es gibt einfach ja sehr viel mehr Konzerte und so weiter. Aber es gibt immer wieder die Klage oder die Befürchtung, das Publikum ist überaltert, wir sehen nur Silberfüchse da drin, nur Weißhaarige. Das hört man aber schon seit 50 oder 60 Jahren. Also wenn dem tatsächlich so gewesen wäre, müssten wir jetzt seit 30 Jahren vor wirklich leeren Rängen spielen. Es kommt immer Publikum nach, aber was wirklich verloren geht, ist, oder in den letzten Jahren, also schon zu meiner aktiven Zeit, so dass ich es mitverfolgen kann, verloren gegangen ist die... Es gibt keinen Kanon mehr, also dass man irgendwann dachte, ich sollte mich jetzt mal für klassische Musik interessieren oder ich sag's mal ganz maliziös ein bisschen, ist ein bisschen unverschämt, aber trotzdem so, auch ab einer gewissen Gehaltsklasse, sage ich mal, je höher sie in der sozialen Rangordnung stiegen, trinken sie irgendwann Rotweine ab 25, 30 Euro aufwärts. Weil sie es sich leisten können und weil sie irgendwann festgestellt haben, auch vielleicht, dass die tatsächlich besser sind. Und genauso fing man dann auch an, sich für klassische Musik zumindest erstmal zu interessieren. Und ich bin ja nach wie vor der verwegenen Ansicht, wenn man überhaupt mal anfängt, sich dafür zu interessieren, wird man auch dabei bleiben, weil die Musik ist einfach besser.
Also, ja, man muss sich dieser Musik natürlich öffnen und bereit sein, sich den fremden Tönen auch sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, Musik muss man genauso lernen zu hören, wie man auch in einem komplizierten Buch sich erstmal in die Sprache einarbeiten muss.
Absolut. Und da das nun auch in der Schule viel wegfällt, also es gibt kein, wir haben noch, Sie sind jünger als ich, aber Wir haben in der Schule im Musikunterricht tatsächlich noch ein bisschen Fidelio behandelt und Zauberflöte und zwei oder drei Opern und haben mal die Moldau von Smetana, ich hatte schon schlechten Musikunterricht in der Schule, die Moldau gehört und die fünfte Sinfonie von Beethoven vielleicht und die kleine Nachtmusik, aber so ein bisschen was, das fällt heute teilweise komplett weg, sodass sie erstmal überhaupt keine Chance haben, irgendwo anzudocken, dass da irgendwo ein Rezeptor überhaupt da ist und da müssen sie was gegen tun.
Ja.
Weil ich bin einfach der, wie gesagt, der verwegenen Ansicht, wir haben eines der größten Kulturgüter des Abendlandes zu verkaufen und wer keine klassische Musik hören will, muss er nicht, aber selber schuld. Also dann esst halt weiter Pommes Currywurst. Ich liebe Pommes Currywurst, aber das nur. Es ist so unfassbar reichhaltig, was ich da mit meinen Ohren aufnehmen kann, wenn ich nur offen bin, dass es ein Jammer ist, wenn ich ins Grab sinke und habe die Matthäus-Passion oder die Zauberflöte oder die fünfte Sinfonie von Beethoven nie gehört. Einfach weil das mein dessen, wie ich Welt aufnehmen kann, über das Ohr, also was das Ohr an tollen Dingen aufnehmen kann, brachgelegen hat. So, wenn ich nur Pommes Currywurst esse und habe nie mal wirklich gut gegessen, das geht auch, das nährt ja auch seinen Mann. Das Lustige nur bei Musik ist ja, jeder Mensch hört Musik. Also es gibt ja, ich glaube, 2 oder 3% hören überhaupt keine Musik. Aber überall, wir werden ja vollkommen zugemüllt auch teilweise mit Musik, in Restaurants und Aufzügen, das Klagen kennen wir alle. Aber jeder Mensch oder 95% mögen irgendwie Musik. Also hören Musik zur Entspannung oder wie auch immer. Und dann frage ich mich immer, es ist ja kein Privileg mehr für besonders begüterte Schichten. Also es ist ja, ein Konzert bei uns ist immer noch billiger als fast jedes Popkonzert, aber dreimal so gut.
Das stimmt, die Popkonzerte sind wahnsinnig teuer. Und was ich auch interessant finde, Sie sagten eben, Haydn wäre witzig. Ich glaube, viele verbinden klassische Musik auch mit Ernsthaftigkeit und Drama. Das Wort witzig ist auch etwas, was vielleicht zu kurz kommt, weil man immer irgendwie das Gefühl hat, es wird ganz ernst und da gibt es nichts zu lachen. Aber Heiterkeit ist auch in der klassischen Musik.
Auf jeden Fall, wobei Witz in dem Zusammenhang mit Haydn hat, bezieht sich eher auf das, was die Briten mit Wit meinen, also dieses geistreich und unglaublich
pfiffige
und, und dann teilweise auch tatsächlich, teilweise wirklich zum Lachen, gibt es Stellen, also wo er mit einem Fagott unangenehme Geräusche, die einem Menschen entschlüpfen können, wirklich nachmacht, das kann man hören. Oder aber diese Form, wie er wie ein Jongleur mit 6 Bällen in der Luft jongliert und dann einen mal kurz wegwirft und fängt ihn dann hinten wieder auf. Das könnte ich jedem relativ schnell zeigen an so einer Partitur und das ist, oder an einer CD oder wie auch immer, das ist so beeindruckend, wie er mit dem Material umgeht und was er da macht, das ist schon toll.
Ja, wenn man natürlich jetzt so einen Musiklehrer in der Schule hätte, der so über Musik reden würde, wie Sie das jetzt hier machen, dann würde man natürlich sofort viel mehr öffnen. Ich glaube, das ist auch...
Das weiß ich nicht, das klingt sehr nett von Ihnen, aber ich kenne viele Musiklehrer auch,
ja.
Und die wirklich für ihr Fach auch brennen, die aber sagen, es ist so unglaublich schwer, die Leute irgendwie wie abzuholen, weil auch von oben vorgegeben wird, und das spüren Schüler natürlich auch, dass Donnerstags in der 6. ist noch eine Stunde Musik, so ungefähr, wenn überhaupt.
Ja. Und fällt als erstes aus.
Und aber dass man einfach, das ist eigentlich, also ich müsste jetzt zu einer Kritik des pädagogischen Systems anheben, das steht mir nicht zu und da bin ich auch ehrlich gesagt nicht kompetent, aber ich glaube, zumindest teilweise, was Schule oder überhaupt was Lehre vermitteln sollte, ist doch einfach, ich gehe als Mensch ja mit, kann ja die Welt nur aufnehmen mit meinen Sinnen. Also ich sehe und ich höre und ich rieche und ich schmecke und ich fühle und einfach diese Sinne zu schärfen, also auch im Kunstunterricht, wenn ich mich an meinen Kunstunterricht erinnere, ich war also allerdings auch gigantisch unbegabt, muss man wirklich sagen, ich konnte eigentlich keine zwei geraden Linien malen, aber ein Interesse für Kunst hätte ich doch gehabt, dass die mir einfach sagt, guck doch mal das Bild von Van Gogh oder von Rembrandt oder wie auch immer, was der da macht.
Ja.
Guck doch einfach nur mal hin. Mhm. Was kann man mit dem, wie macht er das und warum macht er was und was heißt dieser kleine Schatten, der da von links, was macht der für eine Änderung? Und das einfach, und die sollten auch Essunterricht haben, um gut essen zu können,
ja, genau,
später.
Richtig,
und,
ja.
Und im Musikunterricht eben, ich glaube, wenn sie anfangen im Musikunterricht und fangen denen an, den Quintenzirkel beizubringen, das passiert, glaube ich, leider immer noch. Mhm. Das ist sehr schön, wenn jemand den Quintenzirkel kann, ist aber vollkommen unerheblich, weil bis sie damit was anfangen können, müssten sie so viel lernen, vergessen sie es.
Ja.
Aber zu wissen, hört doch mal hin, guckt mal, Anfang der Matthäus-Passion, was macht der da? Hört das mal an und dann jetzt erkläre ich euch nochmal zwei Sätze, jetzt hört er nochmal und dann erkläre ich euch noch zwei Sätze und hört mal, sie kriegen nicht alle, aber sie würden deutlich mehr kriegen. Aber dazu müsste diese Bereitschaft da sein, dass das wirklich wichtig ist.
Und das ist ja auch eigentlich das Prinzip Kunst, diese Freiheit, etwas auf sich wirken zu lassen und zu beobachten, was es mit einem macht. Und nicht irgendwie dröge etwas abzuarbeiten.
Ja,
absolut. Worauf können wir uns denn nächstes Jahr freuen, also wenn die neue Saison wieder startet? Gibt's da schon irgendwelche Pläne?
Ja, das ist es. Sonst wären wir sehr spät und sehr fahrlässig. Also wir haben es jetzt November, die Saison steht im Wesentlichen, da wird es noch kleine Justierungen geben, aber im Wesentlichen steht die Saison und wird auch bald veröffentlicht, Anfang kommenden Jahres. Es wird natürlich wieder ganz viel Haydn geben in unserem Festival. Es wird aber auch viel Musik des 20. Jahrhunderts diesmal geben. Es gibt Schostakowitsch, der ein Gedenkjahr nächstes Jahr hat. Es gibt Stravinsky. Es gibt einen Abend Haydn mit Jazz. Es gibt ein Konzert mit einem Vokalensemble, einem ganz tollen Singapur, die singen Musik von Sting in Arrangements.
Oh, ja. Interessant.
Und dann gibt es einen Klavierabend und Orchesterkonzerte und Streichquartett. Also wieder ein sehr abwechslungsreiches, vielseitiges Programm, in dessen Zentrum zumindest in der abschließenden 10-tägigen Festwoche wieder Haydn steht.
Ja. Und mit all dem, was wir jetzt besprochen haben, würde ich sehr gerne nochmal die Musik des Anfangs hören. Ob ich jetzt schon etwas anderes höre mit dem ganzen Wissen, das ich jetzt dazugewonnen habe.
Vielleicht, wenn Sie mir das erlauben,
erkläre
ich noch zwei Sätze. Also was wir gehört haben am Anfang und jetzt dann am Ende ist der zweite Satz aus Haydns Komposition Sieben letzte Worte oder das zweite Wort, das Stück geht los eigentlich mit einer Einleitung, dann kommen nach und nach diese sieben Sätze und hört mit einem Erdbeben auf, wenn Jesus sozusagen am Kreuz gestorben ist. Und wir hören den Anfang des zweiten Satzes und dann, was dieser spanische zeitgenössische Komponist daraus gemacht hat, er ändert das Tempo ein bisschen, er behält aber bei diesem Impuls der Musik, dieses Klopfen am Anfang, zwar mit langsamerem Tempo, aber das hören Sie unmittelbar und auch die Melodiewendung ist ganz verfremdet noch zu erleben, aber das heißt, Sie hören etwas Bekanntes, aber ganz was Neues.
Ja, bevor wir jetzt nochmal hineinhören, verabschieden wir uns. Danke, Andreas Spering.
Sehr gerne,
für das tolle Gespräch und viel Spaß beim Zuhören und vielleicht nochmal hören und dann vielleicht beim ersten oder einem weiteren klassischen Konzert in der nächsten Zeit mal wieder. Tschüss.